Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 29. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik. Heute freue ich mich sehr, den nächsten Gast hier in unserer Sendung begrüßen zu dürfen, und zwar den Journalisten und Autor Matthias Brückers. Schönen guten Morgen, Herr Brückers.
Hallo, guten Morgen. Und ich freue mich, mit euch zu reden.
Und wie immer freue ich mich auf die kritische Stimme aus dem Exil und begrüße die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen, lieber Matthias Brückers.
Ja, Herr Brückers, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr, hier heute mit Ihnen gemeinsam über die Entwicklung auf dem geopolitischen Schachbrett zu schauen. Fangen wir an und werfen wir zunächst einen Blick in die Zarenstadt St. Petersburg. Denn dort hat der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag den zweitägigen Russland-Afrika-Gipfel eröffnet. Im Mittelpunkt des Treffens stand in erster Linie das aufgekündigte Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine, weshalb Putin ankündigte, mehreren afrikanischen Staaten kostenlos Getreide zu liefern. Sein Land sei ein starker und verantwortungsvoller Erzeuger, betonte er in seiner Eröffnungsrede des Gipfels. Der Kreml warf unterdessen den westlichen Mächten unverschämte Bemühungen vor, andere afrikanische Staatsoberhäupter gedrängt zu haben, nicht am Gipfel teilzunehmen. Der kongolesische Präsident entschied sich in letzter Minute dagegen, an dem Afrika-Gipfel am Donnerstag teilzunehmen. Fast alle afrikanischen Staaten waren beispiellosen Druck von Seiten der USA ausgesetzt, so sagte es Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Frau Kneißl, wie bedeutungsvoll ist denn das Treffen und warum will der Westen die Teilnahme afrikanischer Staaten verhindern?
Die Europäische Union und wichtige Mitglieder wie Frankreich und Deutschland haben in den letzten 5 bis 8 Jahren entdeckt, dass der afrikanische Kontinent wichtig ist, vor der Haustüre liegt und dass man mit Afrika, ich zitiere dieses inflationäre Wort, auf Augenhöhe verhandeln sollte und eben nicht nur den mitleidsvollen Blick im Sinne des Barmherzigkeitsgeschäftes, Entwicklungshilfe und so weiter. Der andere Blick, den Europa auf den afrikanischen Kontinent wirft, ist immer der Blick durch die Brille der Migration. Wie kann man illegale Migration über das Mittelmeer stoppen? Und da hat viele Jahre lang Muammar Gaddafi von Libyen entsprechende Dienste geleistet. Heute sind es Abkommen, nicht nur Rückführungsabkommen, sondern es geht wirklich eben um die eine stringente Kontrolle der Küstengewässer. Diese Abkommen sind entweder in Arbeit oder teilweise schon abgeschlossen mit einigen nordafrikanischen Staaten, aber auch darüber hinausgehend mit Staaten von Subsahara-Afrika. Das ist der Blick Europas und da ist erst in den letzten Jahren verstärkt der Wunsch hochgekommen, man müsste mit Afrika doch eigentlich auch verhandeln in Sachen Rohstoffen. Also vor allem seit dem Jahr 2022 ist vermehrt das Interesse an wichtigen Metallen für die Energiewende. Und diese Metalle finden sich auch nicht weltweit, sondern in größeren Mengen eben in Staaten wie dem Kongo. Und hier haben große Rohstoffkonzerne wie Glencore auch immer wieder darauf hingewiesen, für das, was die Energiewende ambitiös vorhat, müssten Metalle in einem Umfang produziert werden, wofür einfach nicht die Kapazitäten, die Produktionen vorhanden sind, abgesehen davon, dass all das natürlich auch nicht immer so transparent abläuft, wie man das grundsätzlich vorhat oder auch vorgibt. Und damit ist der afrikanische Kontinent zu einem Partner aufgestiegen in den letzten Jahren, den man jetzt nicht in diesem Wettbewerb um Einfluss anderen überlassen oder andere noch zulassen will. Europa ist ziemlich spät dazu gestoßen Die Volksrepublik China ist seit mittlerweile, würde ich sagen, 3 Jahrzehnten sehr, sehr intensiv unterwegs. Es ging hier anfänglich vor allem auch um Rohstoffe. Beispielsweise ein Staat wie Angola ist der zweitwichtigste Öllieferant nach Saudi-Arabien für China und viele andere Rohstoffe. China hat auch schon vor Jahren begonnen, im Bodengeschäft tätig zu sein, also landwirtschaftliche Flächen entweder zu mieten oder andersweitig zu erwerben. Und daneben haben wir aber noch die USA, die auch ihre besonderen Kontakte zu einigen afrikanischen Staaten haben. Die sind angewachsen zu Beginn der Nullerjahre unter dem Titel Krieg gegen Terrorismus. Also da hat man vor allem in der Sahelzone, Maghreb, verschiedenste Abkommen, Investitions-, Sicherheitsmaßnahmen und so weiter getroffen. Die ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich, teilweise auch Portugal. Portugal ist kein wirklicher Akteur. Viele Portugiesen sind geschäftlich jedenfalls auch unterwegs. Nur Frankreich, ganz besonders als wichtiges EU-Land, hält sozusagen parallel seine Frankreich-Afrika-Gipfel ab, also zusätzlich zu den Deutschland-Afrika-Gipfeln und zusätzlich zu den EU-Afrika-Gipfeln. Also es ist wirklich ein Wettbewerb da. Die Türkei ist genauso intensiv unterwegs, sehr erfolgreich auch unterwegs über ihre Firmen. Und jetzt, nicht erst mit diesem Gipfel, sondern eigentlich in den letzten 10 Jahren, haben russische Akteure hier auch vermehrt Fuß gefasst. Das Schlagwort, das in den französischen Medien immer wieder herumgeistert, ist jenes von der Einfluss der Wagner-Miliz, auch mit dem jüngsten Putsch Niger, der gestern auch in den Korridoren diskutiert wurde. Die Frage Burkina Faso, Mali, von wo aus sich EU Friedenstruppen, Schutztruppen, Interventionstruppen, wie man sie nennen will, zurückziehen mussten, so ist die Lesart des Westens, russische unterstützte Milizen eingerückt. Also Afrika ist wieder einmal fast, so wie bei den Berliner Kongressen der 1870er Jahre, zu einem großen Schachbrett geworden, an dem nur heute noch viel mehr Akteure tätig sind, als das im 19. Jahrhundert der Fall war.
Ja, und der russische Präsident Putin lud die afrikanischen Staaten auch zur Teilnahme an zahlreichen internationalen Projekten ein, die von Russland organisiert oder gefördert werden. Beispielhaft nannte Putin den Umstieg auf nationale Währungen im russisch-afrikanischen Handel, den Anschluss des Bankwesens an das russische Zahlungssystem MIR, die Nutzung der sich in Kooperation mit dem Iran im Aufbau befindlichen Nord-Süd-Transport-Korridore für den russisch-afrikanischen Handel, den Aufbau russischsprachiger Schulen mit russischer Hilfe und die Intensivierung des Studentenaustausches. Herr Brückers, will Putin damit die afrikanischen Staaten in seine Abhängigkeit bringen? Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe irgendwas gehört vor ein paar Tagen von Habeck, unserem Wirtschaftsminister, ja, der zurzeit überall in der Welt rumfährt, der jetzt in Indien war und sagt, ihr Inder, ihr müsst jetzt unbedingt die Russen sanktionieren, weil ihr dürft nicht nur von einer Seite abhängig werden, sagt Habeck, ja, der gerade ja sich zum Totalabhängigen der USA gemacht hat oder macht, ja. Also wenn man auf Afrika schaut, Frau Kneisel hat es ja gerade schon gesagt, in den letzten 20, 30 Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Ich habe gerade vor ein paar Tagen, ich habe sie leider nicht zur Hand, sonst könnten wir es schnell einblenden, eine wunderbare Karte gesehen von Afrika, wo eingezeichnet ist, welche Infrastrukturmaßnahmen die Chinesen in den letzten Jahrzehnten dort gemacht haben. Also Eisenbahnen gebaut, Schnellbahnen gebaut, Mobilfunknetze und. Und das wird hier in Europa ja mit großer Sorge gesehen. Und man fragt sich, Hallo, ihr alten Kolonialmächte hier im alten Europa. Warum seid ihr nicht auf die Idee gekommen, vor 30, 40, 50 Jahren, als ihr die Länder in die Unabhängigkeit entlassen habt, da vernünftige Infrastruktur, Häfen, Eisenbahnen, Straßen. Jetzt kommen die Chinesen und bauen in Windeseile. Ja, da kann man sozusagen zugucken, wie die Bahnlinien aus dem Boden stampfen. Da merken die Europäer, habe ich so den Eindruck, jetzt auf einmal, hey, uns schwimmen ja die Fälle weg. Und dann wird gewarnt, ja, der Imperialismus Russlands und Chinas, okay, die Chinesen machen das eben auch alles nicht umsonst, aber sie machen es auf eine ganz andere Weise, als dass Europa als Kolonialmacht in Afrika 100 Jahre oder länger gemacht hat. Und da ist jetzt eine neue Bewegung, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig würde ich auch hinzufügen, ist der Zug eigentlich schon abgefahren, weil wir kommen überhaupt nicht hinterher bei dem, was China zum Beispiel jetzt gemacht hat. Und natürlich sind die Staatsführer dann da, deshalb sind sie auch alle nach Petersburg gekommen. Sie sehen das und sie sind ja nicht blöd. Sie kennen ihre eigene Geschichte und wissen, was in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gelaufen ist und sehen jetzt auf einmal, oh, da kommen Russen, da kommen Chinesen. Und die machen es offenbar anders als die Europäer, die uns bisher beglückt haben, in Anführungszeichen. Und das finde ich einen hochinteressanten Aspekt. Und deswegen sagen ja auch unsere deutschen Regierenden und andere, sie warnen vor BRICS und vor der Belt and Road Initiative und so weiter, dass China und auch die Russen das offenbar jetzt anders machen als sie in den letzten Jahrzehnten. Und deshalb wird da der Finger gehoben für jedes Land, was da mitmacht oder sich von den Chinesen oder von Russen oder von anderen nicht westlichen Ländern da helfen lässt und mit denen kooperiert, das wird sozusagen verboten. Und das ist die Situation im Moment, wie ich sie sehe.
Ja, und es kam auch zu einem kleinen, wie soll man sagen, Zwischenfall auf dem Russland-Afrika-Gipfel, denn es ist ein Bild von Wagner-Chef Prigozhin aufgetaucht. Das berichtet zumindest Sky News am Donnerstag unter Berufung auf russische Medien und einem Post mit Bild auf Facebook. Frau Kneißl, können Sie das bestätigen?
Ich habe es auch eben nur über, so wie Sie eben, den Medien entnommen. Es ist auch jetzt nicht das große Thema. Also ich glaube, es haben einige mit Schmunzeln als Backstage-Ereignis wahrgenommen, aber das Mysterium, das um den Verbleib und die berufliche oder vielleicht auch sonstige Zukunft von Jewgeni Prigozhin ist da. Ob die Wagner-Milizen in Afrika weiterhin in dem Umfang tätig sind, mit welchem Mandat, unter welcher Leitung, das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich kann hier nur den russischen Außenminister Sergej Lavrov zitieren, der in einem Interview vor ein paar Wochen meinte, die Wagner-Milizen sind Bestandteil des russischen Engagements in einigen afrikanischen Staaten.
Ja, und lassen Sie uns noch einmal den Blick rüberwerfen von St. Petersburg nach Moskau. Denn da kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Drohnenangriff, zu einem wahrscheinlich ukrainischen Drohnenangriff. So hat es das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben. Es nannte den Vorfall einen terroristischen Angriff. Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben. Herr Brückers, ist das weiterhin einzuordnen unter die Strategie Kiews, um von der gescheiterten Frühjahrs- beziehungsweise von der gescheiterten Sommeroffensive abzulenken? Oder wie würden Sie diesen Drohnenangriff einordnen?
Naja, das sind ja schon die ganze, das ist ja nicht das erste Mal. Und außer den Drohnen oder den kleinen Raketen da, die schon vor Monaten mal nach Moskau geschickt wurden, ist das, wie gesagt, nicht die erste Provokation. Das sind einfach ich würde sagen, ja, man macht das für die Medien. Das hat natürlich mit dem Krieg und mit dem, was an der Front da passiert, relativ wenig oder gar nichts zu tun. Insofern, was du sagst, das sind Aktionen, die letztlich ablenken sollen davon, dass eigentlich dieser Krieg am Boden in der Ukraine verloren geht für die Ukrainer und auch damit für den Westen und für die NATO. Und dass man das, vor 3 Tagen stellt sich Blinken, der US-Außenminister, hin und sagt, ja, also Russland liegt am Boden, wir gewinnen und so weiter. Also die sind völlig abgekoppelt von der Realität. Realität in meinen Augen derzeit, und solche Nadelstiche sozusagen wie jetzt diese Drohne, die sind wirklich Ablenkungsmanöver und werden dann eben entsprechend groß auch zelebriert in den Medien, was tatsächlich an der Front passiert. Und das ist ja nach wie vor, und das muss man wirklich jeden Tag sagen, ein grauenhaftes, furchtbares Gemetzel, was stattfindet. Ich habe da vor über einem Jahr oder als die Invasion anfing, schon geschrieben, Leute, hört auf, das wird ein Blutbad, ja, ihr habt überhaupt keine Chance gegen die riesige russische Armee zu gewinnen, sozusagen. Und das passiert jetzt jeden Tag. Ich schaue seit dem ersten Tag jeden Morgen fast das russische und das ukrainische Verteidigungsministerium, was die melden jeweils. Ja, gut, wir sind im Nebel des Kriegs, da muss man Abzüge machen, wer sagt hier was wahr und wer lügt wie gedruckt sozusagen. Das gehört dazu. Aber wenn man sich das anschaut, ich habe mich also schon ganz schnell, wurde mir klar, okay, was die ukrainische Seite erzählt, ist einfach maßlos. Wir hatten diesen Ghost of Kiev da, der angeblich alles in der Luft abschießt. Also das sind eher verrückte Fantasiezahlen, die da geliefert werden. So ist jetzt die Situation. Ja, wir haben ein schreckliches Blutbad. Gestern sind auch wieder 700.000 Menschen ums Leben gekommen da. Und es wird über, ja, jetzt die Drohne, und wir provozieren jetzt Moskau, um vielleicht die russische Armee zu irgendeinem, ja, idiotischen Gegenschlag zu provozieren, der aber nicht kommen wird. Die Russen haben doch, wie gesagt, die Lage dort an der Front völlig im Griff, und da sind solche Nadelstiche wie diese Drohnenangriffe eher ein Akt der Verzweiflung als irgendeine, ja, Aktion, die tatsächlich in dem Krieg irgendeine Bedeutung hat. Ja, das muss man sehen, und ich hoffe, dass ja es bald wirklich zu einem Einsehen kommt auf ja amerikanischer Seite, weil die Amerikaner sind diejenigen, die diesen Krieg letztlich führen. Ja, wenn die morgen sagen, es kommt nichts mehr und ihr kriegt nichts mehr, ja, dann müssen die Ukrainer aufhören zu kämpfen, weil sie keine Waffen und keine Munition mehr haben. Also die Amerikaner, ich hoffe, dass ein Einsehen da einkehrt und dass man nicht noch über 2, 3, 5 oder noch mehr Monate dieses Blutbad dort immer nur verlängert. Und selbst in den USA sagen ja einige zumindest mittlerweile und geben es zu, dass ja die Russen natürlich auch Verluste haben und so, aber dass das Verhältnis ja eher 1:8 oder 1:10 ist, ja, und dass die Ukrainer eine Unmenge Menschen verlieren dort, und das muss aufhören. Und ich kann nur plädieren oder hoffen, dass im Westen Einsicht einkehrt, aber solange der US-Außenminister einen völlig von der Realität abgehobenen Unsinn erzählt, seinen Bürgern und Wählern auch in den USA. Die Leute glauben ja immer noch, na ja, das ist ein Ding und wir gewinnen das demnächst und so weiter. Das muss aufhören, und nur dann kann eben auch dieses Gemetzel da endlich ein Ende haben.
Nee. Ja, und Ihrer Vermutung, dass, oder was heißt Ihrer Vermutung, Ihrer, ich sag mal eher Tatsachenfeststellung, dass Washington, dass die USA der entscheidende Player im Ukraine-Krieg sind, das bestätigt auch einmal mehr das Wall Street Journal. Die haben jetzt nämlich kürzlich einen Artikel veröffentlicht, in dem sie ausführen, dass in den USA offenbar die Hoffnung schwindet, dass es Kiew gelingen wird, im Zuge der Sommeroffensive bedeutende Gebietsgewinne zu erzielen. Sie beziehen sich dabei auf John Herbst. Das ist, er ist ehemaliger US-Botschafter in der Ukraine und Mitarbeiter der Denkfabrik Atlantic Council. Er sagte dem Wall Street Journal, dass die Biden-Regierung keine Wahl habe, als weiterhin Waffen zu liefern. Ein Rückzug aus der Ukraine und auch nur ein teilweise russischer Sieg wäre der größte Misserfolg der beiden Außenpolitik, der den Abzug aus Afghanistan in den Schatten stellen würde. So führte das aus. Frau Kneißl, wie sehen Sie das? Könnte da die Zustimmung, die beiden Regierungen, die so sehr den Krieg befeuert, bald ihre Unterstützung sein lassen? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist immer riskant, wenn man ein Dossier angeht mit der Aussage, es gibt keine Alternative. Wir kennen die englische Abkürzung TINA, there is no alternative. Dieses Zitat, ich weiß nicht, ob es ursprungsmäßig der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher zuzuschreiben ist oder ob es jemand zuvor schon in Umlauf gesetzt hatte, aber there is no alternative. TINA ist ein riskanter Ansatz. Wir kennen diese Aussage auch von ehemaligen Kanzlerin Angela Merkel im Rahmen der Euro-Rettung. Es gibt keine Alternative zum Euro. Und wenn man jetzt, wie die US-Regierung und viele andere, den Standpunkt vertritt, es geht um die militärische Niederlage Russlands und nur dann ist sozusagen nur dann ist das Dossier erfüllt und alles andere ist alternativlos, dann ist das hochriskant, weil man sich damit natürlich politisch, militärisch verrennt, die Eskalationsspirale weiter getrieben wird und das einer Maßgabe, die umso gefährlicher ist, weil wir heute einfach völlig andere Waffengattungen im Einsatz haben, wie beispielsweise ja auch Streumunition jetzt laut Militärberichten im westrussischen Grenzgebiet rund um die Stadt Belgorod zum Einsatz gekommen ist. Und Streumunition, der Verbot dieser Munition in einem völkerrechtlichen Vertrag ist zwar nicht von der Ukraine, nicht von Russland und nicht von den USA ratifiziert, aber es war ein Tabu und es haben sich eigentlich fast alle daran gehalten. Israel hat es im Libanon zum Einsatz gebracht, aber alle anderen haben sich eigentlich meist daran gehalten. Irak, und da wurde die Streumunition von der NATO auch eingesetzt, meiner Erinnerung nach. Nur, dass jetzt auf russischem Staatsgebiet die Streumunition über US-Lieferungen, wahrscheinlich eben auch Militärflugzeuge zum Einsatz kommt, das ist ein neues Kapitel und zeigt, wie eng es geworden ist, ja, dass dieser Tunnel eigentlich immer schmäler wird. Und das macht es gefährlich, weil sollte Russland nicht militärisch vernichtet werden, dann ist natürlich es nicht nur eine Niederlage, die zu einem Wahldebakel führt. Es geht um sehr, sehr viel mehr. Es geht um die Glaubwürdigkeit vieler europäischer Institutionen von der Europäischen Union, Glaubwürdigkeit vieler Regierungen, vieler Instanzen. Und das könnte sich zu einem schweren Bumerang-Effekt auswirken. Also meines Erachtens, ich rede mir jetzt leicht, ja, ich bin die Stimme, ich bin der Zaunbeobachter, der Zaungast, aber ich vermeide an sich in meinem Arbeiten, egal ob es das einzige politische Arbeiten war oder diplomatische Arbeiten, diesen Zugang der Alternativlosigkeit. Man muss immer in Szenarien denken und in Szenarien arbeiten. Und ich halte das auch so im Unterricht, wenn es um internationale Beziehungen geht, Szenarien zu entwickeln, und die Hirnsynapsen eines Diplomaten, eines Verhandlers, eines Militärs müssten auch entsprechend geschult sein, eben immer mit Plan B, Plan C und so weiter arbeiten zu können, weil ansonsten steht man mit dem Kopf an der Wand und in dieser Situation hochgefährlich.
Herr Brückers, wie sehen Sie das? Stimmen Sie da dieser Interpretation, dieser Ansicht von Frau Kneißl zu?
Ja, wie gesagt, es gibt keine Alternative außer dem Sieg, ja. Das ist ja, wie auch Scholz, der hat das schon vor einem Jahr gesagt, ja, das muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Und solche martialischen Ansagen haben wir oft gehört, ja, vor allen Dingen aus den USA oder noch extremer aus England. Ich sehe im Übrigen ja die Briten da eher sogar noch vor den Amerikanern am Zündeln und am Eskalieren die ganze Zeit, ja. Und das natürlich nicht gut enden kann und nicht gut enden wird und man deshalb natürlich nach alternativen Szenarien Ausschau halten muss. Ich habe im vergangenen März, also im März letzten Jahres geschrieben, eigentlich werden jetzt die Deutschland gefragt, weil wir Deutschen haben es doch zumindest einigermaßen hingekriegt, das Problem, wie teilt man ein Land, ohne dass man sich dauernd beschießt, ja. Ich weiß nicht, wie an der Mauer sind auch vielleicht 100 Leute ums Leben gekommen in 30 Jahren knapp. Aber dort kommen jetzt jeden Tag, ja, Hunderte, Tausende ums Leben. Also, dass wir so eine Lösung, dass wir die überhaupt in den Kopf kriegen müssen. Okay, wenn wir morgen aufhören mit den Kämpfen, wie kann dann die Ukraine aussehen? Muss jetzt noch dieses wunderbare Odessa auch umkämpft werden und so weiter und so weiter und am Ende vielleicht sogar kaputt geschossen werden? Oder kann man nicht andere Lösungen finden? Ja, dass wir also gehalten sind, nach solchen Szenarien Ausschau zu halten, die zu überlegen und die ins Spiel zu bringen, statt sturheil zu sagen, es gibt nur weitere Waffenlieferung und das mit der Streumunition, dass die jetzt aus dem Westen geliefert wird und unser Herr Steinmeier, Bundespräsident, der das Abkommen persönlich unterschrieben hat und diese Munition, dieses schreckliche Terrorzeug, was in der Regel eigentlich für Zivilisten vor allen Dingen gefährlich ist, der stellt sich her und sagt, ja, wir können unseren amerikanischen Freunden jetzt nicht in den Rücken fallen. Ja, deshalb ist das in Ordnung, wenn man diese Munition liefert. Also, dass auf unserer Seite solche Überlegungen, wie können wir denn eine friedliche Lösung in der Ukraine hinkriegen? Wie kann man das Land teilen? Ich erinnere daran, die BRD hat die DDR nie wirklich anerkannt, aber Willy Brandt, Egon Bahr und so weiter haben eine Politik, eine friedliche Politik des Austauschs und so weiter gemacht. Ich bin ja Berliner, man hat dann Passierscheine und so weiter und so weiter. Der Transit wurde vereinfacht, also man konnte leben mit dieser schrecklichen Mauer und es kam niemand ums Leben. Und solche Szenarien muss man für die Ukraine jetzt andenken. Wenn man das aber tut, wenn man sagt, es muss das Territorium zurückerobert werden, die Briten wollen am liebsten morgen die Krim bombardieren, hat man manchmal das Gefühl, wenn man da so bestimmte Stimmen aus London hört und liest. Das ist doch Irrsinn, Leute. Lasst uns überlegen, wie wir das ohne Waffen friedlich hinkriegen. Und wir haben die DDR damals vorläufig anerkannt, damit eben dieser Handel und Wandel zwischen den beiden Deutschlands stattfinden kann. Ja, das muss Kiew auch tun. Wir müssen sagen, ja, wir erkennen jetzt mal vorläufig an die Krim und diese Republiken und wir versuchen da ja, friedliche Lösungen zu finden. Davon sind wir leider im Moment, ja, jedenfalls was die offizielle Politik hier bei uns angeht, noch weit entfernt, ja. Und Scholz hat gerade wieder ein paar Milliarden locker gemacht und Munition und Panzer. Letzte Woche sind, in dieser Woche sind über 20 Leopard schon wieder kaputtgeschossen worden. Man kann sich diesen Militärporno angucken auf Telegram und überall. Ja, ich hoffe, dass das auch jemand in unserer Regierung mal anschaut und sagt, hey, wenn die, ist doch wohl keinen Sinn, da noch weitere 50 hinzuschicken. Es sei denn, und jetzt kommt der Punkt, es sei denn, das ist genau gewünscht, dass wir unsere ganzen Waffen da jetzt verballern lassen. Warum? Ja, wir müssen ja neue kaufen. Und was kaufen wir für Panzer? Ja, wir kaufen Abrams-Panzer. Also das ist manchmal, also gut, ich bin ja berüchtigter Verschwörungstheoretiker, manchmal kommt mir der Gedanke, ach so ist das. Wir, die Europa, die NATO-Länder hier werden getrieben in diesen Krieg. Übrig ist, es ist keine 150 Millimeter Munition mehr da. Na, dann nehmen wir jetzt Streumunition. Da können wir noch was von entbehren. So läuft es ja im Moment. Ja, und das ganze Zeug muss ja nachgeschafft und nachgekauft werden. Und wo tun wir das? Ja, in den USA vor allen Dingen. Also das Europa hier sozusagen, letztlich der Dmitri Orlov hat neulich einen schönen Artikel geschrieben und zugespitzt gesagt, Leute, es geht nicht um Geopolitik, es geht darum, dass die NATO ein Club von Waffenkäufern ist, die in den USA einkaufen muss. Und deshalb muss ja auch die Ukraine die NATO-Standards einhalten. Was heißt das NATO-Standard? NATO-Standard heißt, dass sie nur mit amerikanischen westlichen Waffen ausgestattet sind. Solange da sowjetische Panzer und Flak und sowas rumfährt, nee, das ist kein NATO-Standard. Also es werden irrsinnige Geschäfte gemacht damit. Und an einer Friedenslösung scheint kein Interesse zu sein, weil ja man immer mehr Waffen kaufen kann. Man lügt hier in unseren Medien, dass das ja bald gewonnen ist und wir schicken nochmal 100 das und 500 das. Dann ist die Sache gelaufen. Das ist eine glatte Lüge, die wird uns schon lange hier präsentiert. Im Hintergrund sozusagen laufen die Geschäfte. Und von den Waffen, ich habe gerade gestern wieder eine Zahl gelesen, auf einer pro-russischen Seite, dass die davon ausgeht, 30% des Zeugs, was wir da hinschicken, kommt ja überhaupt nur an der Front. Der Rest wird Gott weiß wohin verkauft. Also die Ukraine war schon vor 2014 ein schwarzes Loch der Korruption und das ist jetzt mit dem Krieg noch viel extremer geworden. Und diese Geschäfte, die halten das Ganze irgendwie, habe ich das Gefühl, in Gang. So, wenn der Westen nichts mehr verkaufen kann, ja, dann wäre schnell auch Ende. Da würde man dem Zelensky sagen, hier komm in deine Villa hier in der Toskana oder in Florida oder wo immer. Und wir lassen das, ja. Ich sehe das aber leider im Moment nicht und fürchte, dass das die nächsten Monate noch so weitergeht mit dem Gemetzel.
Ja, und nicht nur die USA haben ihre Interessen in der Ukraine, sondern auch Polen. Denn laut dem Chef des russischen Nachrichtendienstes SWR, Sergej Naryschkin, ziehen die Polen die Möglichkeit in Betracht, die Kontrolle über die westukrainischen Gebiete zu übernehmen, mit dem Ziel, ihr Militär dorthin abzukommandieren. Dafür zitiert ihn die Nachrichtenagentur TASS mit folgenden Worten. Ich zitiere einmal, in diesem Zusammenhang verstärkt die polnische Führung ihre Bereitschaft, die westlichen Territorien der Ukraine, die westlichen Gebiete unter eigene Kontrolle zu bringen, wofür sie dort ihre Truppen stationieren will. Frau Kneißl, halten Sie es für möglich, dass Polen tatsächlich Teile der Westukraine annektiert?
Dieses Thema ist von russischer Seite fast seit Kriegsbeginn immer wieder relevant worden. Und vor einigen Tagen hat Präsident Putin einige Anspielungen gemacht, die dann wiederum sehr starkes Medienecho international fanden, weil er daran erinnerte, dass auch die sogenannten Westgebiete Polens ein Geschenk Stalins waren nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir hatten ja sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Grenzverschiebung des zaristischen Russlands mit dem Verlust Polens, der Sowjetunion, mit der Niederlage Deutschlands, womit sich die Grenzen ich würde sagen, fast um 25% westwärts verschoben hatten. Und dieses Thema ist nicht nur ein historisches, akademisches Thema, sondern dieses Thema geistert eben jetzt durch militärische Szenarien. Und wir hatten in den letzten Monaten eine intensive Zusammenarbeit zwischen Litauen, Polen und es gab mehrere Treffen in Kiew. Ich will jetzt nicht zu sehr unsere Zuhörer mit Geschichte langweilen, aber Geschichte wiegt nun einmal und die Besetzung Moskaus durch die Polen im 17. Jahrhundert, der Sturz verschiedenster Dynastien, das ist etwas, was in der russischen Geschichte einfach sehr, sehr schwer wiegt und woran erinnert wird. Also es ist zwar vielleicht erst 400 Jahre her, aber das Geschichtsbewusstsein ist, je weiter man nach Osten geht, immer ein tiefereres. Das ist nicht nur im arabischen Raum oder im Iran so der Fall, sondern das beginnt eigentlich schon im östlichen Raum Europas, wie eben auch Polen und Russland. Und daher ist das Ganze eine sehr brisante neue Facette. Nicht nur, weil es sich bei Polen um einen NATO-Staat handelt, sondern es geht um die Frage neuer Grenzziehungen in Europa. Dieses Thema ist auch nichts Neues, weil, wie gesagt, wir hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch entsprechende Grenzverschiebungen, die massiv waren. Unter anderem auch zu diesem Massenexodus von Deutschen aus Ostpreußen. Marion von Dönhoff hat das ja auch in entsprechend ihren Büchern immer wieder festgehalten, sondern wir haben an sich seit den 60er, 70er Jahren die intensiven Bemühungen gehabt auf allen Seiten, dass die Integrität der Grenzen, so wie sie in Europa sind, sozusagen daran festzuhalten sei, um nicht im Namen des Selbstbestimmungsrechts jetzt weiter Grenzverschiebungen zu sehen. Das war auch der Kern der Erklärung von Helsinki im Jahr 1975, wo es zur Entstehung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit der KSZE in Europa kam. Nun haben wir aber sehr wohl massive Grenzverschiebungen in den 1990er Jahren erlebt mit dem Zerfall Jugoslawiens, dem Zerfall der Sowjetunion, dem relativ friedlichen Auseinandergehen von Tschechien und der Slowakei, der Wiedervereinigung Deutschlands. Also es waren genau all diese Grenzverschiebungen haben stattgefunden. Und ich würde nicht ausschließen, dass wir in den nächsten Jahren weitere solche Territorialverschiebungen haben. Also das ist überhaupt nicht auszuschließen. Also ein Zerfall oder eine Neuordnung ist möglich, auch wenn das Wort Annexion ein sehr negativ besetztes ist und eben der Krim in Verbindung gebracht jüngst. Aber ich erinnere daran, dass auch, gut, wir sprechen von Österreich-Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg, aber wenn sich jetzt einige österreichische Stimmen sehr, sehr aufpudeln, wenn es um Grenzverschiebungen geht, zur Erinnerung, Österreich annektierte Bosnien-Herzegowina kurz vor dem Ersten Weltkrieg, was auch mit ein Grund war für die Kriegsereignisse dann. Also annektiert hat jeder und die tägliche Annexion findet in den palästinensischen Gebieten unter israelischer Besatzung statt. Also es ist etwas, das mitten unter uns ist, das jetzt kein Tabu mehr zu sein scheint. Und daher Ihre Frage ganz kurz zu beantworten, ja, das ist ein Thema und das könnte sozusagen alles noch einmal neu ins Rollen bringen.
Herr Brüggers, gerne dazu.
Putin hat ja, glaube ich, gesagt vor ein paar Tagen, da explizit eben Stellung genommen zu der Frage und gesagt, also ihr Polen haltet euch mal zurück, vor allem was Weißrussland, also Belarus angeht. Ja, so da das waren ja auch, wenn es um alte Territorien geht, war ja auch ein Stück von Belarus mal polnisch und so weiter. Also ich habe aus den Sätzen, die Putin da gesagt hat, eher geschlossen, okay, er sagt, naja, wenn ihr in der Westukraine irgendwas macht, da kann man vielleicht drüber reden, aber Belarus gehört zur Russischen Union und da rührt ihr keinen Finger, also da legt ihr keine Hand an. Die Westukraine, Galizien, ja, war ja mal Österreich, ne? Und es gab in Lemberg irgendwie mehr Kaiser Josef, Franz Josef Denkmäler als in Wien, ja. Also der Kaiser hat dann damals gesagt, ja, die Galizier, das sind die Tiroler des Ostens, ja. Also die waren so kaisertreu und so und so weiter, ja. Und die Polen haben natürlich, ja, wie sagt man, territoriale Gelüste. Man muss, wenn man das überlegt, wir spekulieren ja jetzt, ich stimme Frau Kneisel zu, eben wir hatten eben diese Grenzverschiebungen in den letzten Jahrzehnten immer, obwohl sie eigentlich tabu sind, ja. Und ich denke, dass wenn man das von russischer Seite her diskutiert, die Russen haben für ihre Militäroperation da zwei zentrale Ziele und das ist Demilitarisierung und Denazifizierung, wie das genannt wurde. Und die Demilitarisierung ist ja jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten, ja. Und was die Entnazifizierung angeht, da muss man sich dann überlegen, ja, okay, kann es sinnvoll sein, wenn ja, da irgendwie die Polen ein Stück von Galizien sich schnappen. Wenn da jetzt die ganzen Bandera-Freunde massiert sind oder die NATO dort ihre Waffen aufstellt, das ist für Russland natürlich ein No-Go. Ja, also worum es geht, ist die militärische Neutralität, sozusagen keine Angriffswaffen auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Über alles andere, denke ich, kann man verhandeln. Ja, die Krim, die wird russisch bleiben. Und man muss da ja auch immer, also wenn ich jetzt öfter auch mit Leuten diskutiere, die Geschichte, nicht nur die ganz lange alte Geschichte wird vergessen, sondern auch die allerjüngste, dass ja die Russen kurz vor dem Maidan-Putsch einen neuen Vertrag gemacht hatten mit Janukowitsch, über 30 Jahre, glaube ich, eben weiterhin Sewastopol und die Hafenregion da zu pachten. Genauso wie die Amerikaner in Kuba Guantanamo gepachtet haben. So wollten die Russen die Krim pachten und der Vertrag war unterschrieben. Und kaum ist da diese, findet dieser Putsch statt und es ist eine neue Regierung in Kiew, wird der gekündigt und zerrissen. Das ist doch, das muss man doch immer im Kopf haben. Ich glaube nicht, dass Russland sozusagen ein territoriales Interesse an der Krim hat. Der entscheidende Punkt ist Sewastopol unten und der Hafen und die sozusagen strategische Bedeutung für das Schwarze Meer und eben der große Anteil russischsprachiger Bevölkerung da. Aber Territorium, Krim, brauchen die Russen nicht und hätten es auch niemals sozusagen annektiert, wenn dieser Vertrag weiter bestanden hätte. Also das ist meine Meinung. Wir schon 2014, also wir, der Westen und Kiew, den Fehler gemacht haben, diesen Vertrag einfach zu zerreißen und zu sagen, nee, jetzt auf die Krim und die holen wir uns jetzt. Der britische Verteidigungsminister hat noch vor ein paar Wochen gesagt, dass mit die Krim sei entscheidend, man müsste die jetzt angreifen. Ja, also dem Westen geht es geopolitisch um diesen militärischen Einfluss über das Schwarze Meer. Das ist der entscheidende Punkt. Und alles andere ist sozusagen zweitrangig für den Westen letztendlich. Ja, und was eben Galizien und da oben die Westukraine betrifft, da denke ich, wenn die militärisch neutral ist, wenn da keine NATO-Mittelstreckenraketen stehen, dann könnte man, das vermute ich, mit den Russen auch reden, dass das vielleicht ein Stück polnisch wird. Also die hätten da nichts dagegen, solange da, und das muss man auch immer sehen, Simon, das Ultimatum, was Russland Ende 2021 gestellt hat, das sagt, hey NATO, zurück mit deinen Waffen hinter die Grenzen von 1997. Ne? Das steht ja in diesem Kommen. Das ist der russische Wunsch, ihre Sicherheitsbedenken, die ja jeder Mensch nachvollziehen kann, wenn an der Grenze direkt ja Mittelstreckenraketen, möglicherweise nuklear bewaffnete stehen, dass die wieder zurückgehen. Und wenn das der Fall ist, dann denke ich, ja, dann kann auch die Westukraine ein Stück Polen werden. Ich glaube, da könnte man mit den Russen dann verhandeln.
Ja, und lassen Sie uns auch noch ganz gerne einen Blick rüber nach Israel werfen, denn dort geht es ja zurzeit drunter und drüber, nachdem am Montag das israelische Parlament, die Knesset, einen der Kernpunkte der umstrittenen Justizreform verabschiedet hat. Dabei wurde nach stundenlangen Debatten für ein Gesetzentwurf gestimmt, der die Handlungsfähigkeit des obersten Gerichtshofs einschränkt. Gegenstimmen gab es nicht, denn die Opposition hat den Knesset-Saal aus Protest verlassen. In einem am Montagabend im Fernsehen übertragenen Appell an die Nation sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, das Gesetz sei ein notwendiger demokratischer Schritt, um den Gewählten das Regieren zu ermöglichen. Parallel zur Abstimmung versammelten sich hunderttausende Menschen vor dem Parlamentsgebäude. Die Polizei setzte dabei Wasserwerfer gegen die Menge ein. Nach Angaben lokaler Medien wurden dabei knapp 40 Demonstranten festgenommen. Der Generalsekretär der Hisbollah-Bewegung verkündete unterdessen schadenfroh, Israel befinde sich auf dem Weg zu verschwinden. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn die Entwicklung in Israel ein?
Ja, also ich muss gestehen, ich bin seit Dienstag in St. Petersburg für den Afrika-Gipfel und hatte hier viele Termine und Vorträge und habe jetzt es eher ein bisschen im Nebenbei mitverfolgt. Aber als jemand, der in Israel einmal 2 Jahre gelebt hat und grundsätzlich das Land lesend mitverfolgt, möchte ich Folgendes eingangs festhalten. Mangels einer Verfassung ist der oberste Gerichtshof mehr als jetzt nur ein Teil der Judikatur, sondern der oberste Gerichtshof in Israel schafft Recht auch in gewisser Weise. Ja, er ersetzt teilweise Aufgaben, die gäbe es eine Verfassung in Israel, das Parlament beispielsweise mal annehmen würde. Und die Rolle der Justiz ist eine massive. Wir erinnern uns vielleicht auch an Strafverfahren gegen ehemalige Regierungsangehörige, Regierungschefs wie Ehud Olmert, einen ehemaligen Staatspräsidenten, die allesamt mit Haft endeten, also also hier hat die israelische Justiz durchgegriffen, wie es meiner Beobachtung nach in kaum einem anderen Staat möglich ist. Und das war und ist Politikern immer schon ein Dorn im Auge gewesen. Daher, wenn man so will, die Reform ist in erster Linie auf eine Entmachtung dieser gewaltigen Kompetenz des obersten Gerichtshofs gerichtet. Die Gegner dieser Justizreform sind vielfältigst. Also die setzen sich jetzt aus der bürgerlichen Mitte zusammen. Die sagen, das hat autoritäre Tendenzen, das ist gegen die Gewaltenteilung bis hin zur Armee. Es gibt eben auch sehr, sehr scharfen, lauten Protest, jetzt, seitdem diese Demonstrationen losgegangen sind. Und das sind jetzt, glaube ich, mittlerweile schon bald 5 Monate. Es gibt viele Armeeangehörige, die fürchten, dass es dann auch zu Strafverfahren gegen Armeeangehörige kommen könnte. Also der Bogen ist breit und Netanyahu ist gegenwärtig auch in einer gesundheitlich prekären Situation. Wie Sie richtig gesagt haben, in Israel geht es drunter und drüber. Es herrscht regelrecht Fauda, also durcheinander das arabische Wort. Das Risiko auch hoch, dass es, zumindest wird das so auch in einigen östlichen Medien zitiert, ich habe dazu gestern Abend noch Texte gelesen, nachdem ich ja im Libanon meinen Hauptwohnsitz habe, es gibt viele Sticheleien an der südlibanesischen Grenze zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah, die diesen Grenzraum kontrolliert, teilweise gemeinsam mit den UNO-Truppen, aber viel erfolgt eigentlich auch in Eigenregie der Hisbollah. Und es gibt jetzt immer wieder Stimmen, die fürchten, es könnte sozusagen zu einer Auseinandersetzung, einer größeren militärischen Auseinandersetzung auch kommen, weil eben einfach dieses Vakuum, diese Selbstbeschäftigung Israels eine für alle ersichtliche ist. Aber andererseits hat sich dann auch Israel, wenn es drauf hart auf hart ging, dann auch immer wieder zusammengefunden und man ist dann wieder gegen den gemeinsamen Feind marschiert. Also es ist sehr, sehr schwer, hier eine Vorhersage zu treffen. Aber Faktum ist, dass Israel in einer, ja, eigentlich gelähmt ist von diesem. Was helfen würde, sage ich als Juristin und auch als jemand, der einst einen großen israelischen Verfassungsjuristen kennenlernen durfte, nämlich Hans Klinghofer, der ursprünglich interessanterweise Assistent des österreichischen Verfassungsjuristen Hans Kelsen war, dem Vater der österreichischen Bundesverfassung, die international auch immer wieder als Beispiel einer sehr exakten und korrekten Legistik zitiert wird. Und das ist sie auch. Also Klinghofer war so wie Kelsen ein Vertreter der reinen Rechtslehre, des Rechtspositivismus für die Nichtjuristen unter unseren Gästen. Das ist eben genau das Gegenstück zum göttlichen Naturrecht, zu gewissen Rechtsprinzipien, die vielleicht anderen auch Ideologien oder wie auch immer anderen Inspirationen entspringen können. Und Klinghofer lernte ich als junge Studentin in Israel kennen. Und er hat mehrere Verfassungsentwürfe in den 50er, 60er Jahren vorgelegt. Daraus ist aber nie etwas geworden. Israel tapst sich sozusagen so durch und damit ist auch diese massive Rolle der Justiz entstanden. Also vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, dass sich Israel eine Verfassung geben sollte. Und Teil dieser Verfassung war auch immer wieder mein Plädoyer, sollte sein, wo ist das israelische Staatsgebiet? Weil das ist letztlich das Um und Auf. Wo enden die Grenzen Israels?
Ja, Herr Brückers, als einen notwendigen demokratischen Schritt hat der israelische Ministerpräsident Netanyahu die Justizreform genannt. Für wie demokratisch würden Sie denn diese Reform, wie würden Sie diese Reform einstufen? Ist sie tatsächlich so demokratisch, wie Netanyahu das angekündigt hat?
Also ich gehe mal davon aus, sie ist es nicht, sonst gäbe es nicht diese Demonstrationen. Die Leute sind ja nicht blöde. Aber Frau Kneisel hat das ja eben gut ausgeführt, dass gestern, ich habe das auch nicht en Detail verfolgt, aber gestern hat Netanyahu oder vorgestern dann gesagt, ach, das ist nur eine kleine Korrektur, Leute, alles halb so wild und haltet mal den Ball flach und so versucht er jetzt da Ruhe reinzukriegen. Aber wie gesagt, ich kann mich da nur anschließen, es wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt, über eine Verfassung zu reden und dann auch über das Staatsgebiet und dann auch über die Art und Weise, wie Israel mit den Minderheiten in seinem Land umgeht. Ja, verdammt nochmal. Ich meine, das muss geregelt werden. Und dazu wäre eine neue Verfassung ja hervorragend geeignet, statt jetzt an der bestehenden Konstruktion sozusagen rumzudoktern. Ja, das ist ja keine Reform in dem Sinne. Ja, es wird rumgeschraubt an dem Apparat, der schon existiert. Und insofern, wie gesagt, Netanyahu hat es runtergespielt gestern oder vorgestern, Leute, alles halb so wild. Aber die Proteste, die ja nicht aus einer Ecke nur kommen, sondern sozusagen breit gestreut sind, die werden nicht so schnell nachlassen, denke ich.
Ja, und lassen Sie zum Abschluss unseres Podcasts noch rüberschauen, was sich derzeit mit den BRICS-Staaten tut, denn mehr als 40 Länder haben ihr Interesse an einem Beitritt zu den BRICS-Staaten bekundet. So hat es zumindest Südafrikas Botschafter für die Beziehungen zur BRICS-Allianz und den asiatischen Ländern ausgeführt. Der Diplomat sagte am Donnerstag vor Reportern in Johannesburg, dass 22 Länder einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft in der Gruppe gestellt haben, während eine gleiche Anzahl von Staaten informell nach einer BRICS-Mitgliedschaft gefragt haben sollen. Darüber hinaus soll beim BRICS-Gipfel in Johannesburg Ende August eine eigene goldgedeckte Währung ins Leben gerufen werden. Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn diese Entwicklung rund um die BRICS?
Gestern bei der Öffnung des Afrika-Forums, Russland-Afrika-Forums, hat Dilma Rousseff, ehemalige Staatspräsidentin Brasiliens und seit März auch Chefin der neuen BRICS-Bank, die mehr als jetzt eine Bank ist, nur für die BRICS, sondern sie versteht sich wirklich als Entwicklungsbank für Staaten auch weit über die BRICS hinausgehen, im sogenannten globalen Süden. Sie hat eine sehr, sehr interessante Öffnungsrede gehalten, in der sie auf all das einging, was Sie in Ihrer Frage angesprochen haben, nämlich die Verschiebung des Währungskorbes, den Einsatz nationaler Währungen und vielleicht auch einen anderen volkswirtschaftlichen Zugang, der sich unterscheiden könnte von dem, was wir bislang aus den Bretton Woods-Instrumenten, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden, kennen. Und das, was auch viele Staaten auf dem Afrika-Gipfel interessiert, also ich hatte da Gespräche mit den Leuten, die in unserem Podium teilnahmen, das ich moderierte, beziehungsweise auch im Vorfeld mit Vertretern von afrikanischen Delegationen. Es interessiert den Durchschnittsbürger, wie kann ich Überweisungen machen, wie kann ich sozusagen Finanzdienstleistungen grundsätzlich in Anspruch nehmen, ob Kreditaufnahme, Sparen oder wie auch immer, ohne jetzt im Fall der westafrikanischen Staaten beispielsweise der französischen Nationalbank ausgesetzt zu sein, weil hier der französische Währungsraum eine Rolle spielt, ohne auf den SWIFT, der wiederum US-kontrolliert und damit sanktionsbestimmt ist. Also es entwickelt sich fast in einer Art Graswurzelbewegung so manche Idee. Teilweise denken auch Akademiker darüber nach, wie kann man Mechanismen, Blockchain ist eines ein Schlagwort unter vielen, entwickeln, um den etablierten Finanzdienstleistungen zu entkommen. Und die Rolle, die ich für eine sehr seriöse, erfahrene Führungsfigur halte, ich würde ihr ad hoc auch sehr viel mehr Vertrauen aussprechen als Christine Lagarde, die jahrelang die Augen verschlossen hat vor der Inflation und ihr Mandat eigentlich auch verletzte, indem sie Darlehen im Namen des Klimawandels sozusagen favorisierte. Das ist nicht ihre Aufgabe. Die Zentralbanken sind zur Neutralität verpflichtet. Also Dilma Rousseff ist meines Erachtens eine Dame, die hier wahrscheinlich noch sehr, sehr viel in Bewegung setzen könnte. Viel hängt dann auch an den handelnden Personen. Es ist ja nicht, eine Institution lebt von den Personen, von den Köpfen und von deren Charakter, wie sie das vorantreiben. Aber Da tut sich sehr viel und da ist natürlich auch interessant, dass man, also ich lese jetzt nur mehr mit, ich folge nicht mehr öffentliche Debatten, wie ich früher noch in Wien zu so mancher Veranstaltung gegangen bin oder bei Fondskongressen in Deutschland viel mitgewirkt habe über Jahre hinweg. Da war ich mehr drinnen in dem Thema, wie geht's weiter in den großen volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Jetzt bin ich nur mehr die Lesende. Aber ich habe den Eindruck, dass man in der Eurozone und in der EU insgesamt wirklich in einem kleinen Froschteich nur mehr sitzt. Und da quaken die Frösche, aber sie bekommen nicht mehr mit, was sich in den größeren Seen jenseits dieser Teiche abspielt.
Ja, sehe ich ähnlich, ja. Es wird noch einen Moment dauern, oder einen Moment, auch vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Jahre. Aber dass die BRICS-Länder und auch die eben Angeschlossenen, ja, die dazustoßen wollen, dass die dabei sind, eine alternative sozusagen Reservewährung zu schaffen, alternativ zum Dollar und auch zum Euro, das ist klar, das ist nicht so einfach. Es wird vielleicht dazu erstmal so ähnlich wie wir in Europa, in der EWG damals noch den EQ hatten, sozusagen, man wird eine Verrechnungseinheit konstruieren, bis da dann ja sozusagen eine richtige Währung draus entsteht. Das kann noch einen Moment dauern. Aber der Trend und die Tendenz ist ganz offensichtlich. Und man hat hier, das Beispiel Froschteich ist ein gutes, finde ich. Man hat hier das Gefühl, dass hier auch unsere deutsche Wirtschaft und inklusive des Ministers davon überhaupt nichts zur Kenntnis nehmen, glauben, dass sie hier mit ihrem Euro und mit ihrem Dollar sich darum nicht zu kümmern brauchen und so weiter. Wir sehen doch jetzt schon der sogenannte Petrodollar, dass also sozusagen Rohstoffe, Öl mit US-Dollar bezahlt werden muss, dass das schon langsam aufhört. Die Inder zahlen in Rubel oder in Rupien ihr Öl in Russland und so weiter. Die Chinesen und die Russen haben angefangen, eben auch in ihrer Währung zu handeln, statt im US-Dollar. Also das sind alles Entwicklungen, die, denke ich, unaufhaltsam sind. Die sind lang und schwierig sozusagen. Man zaubert nicht eine Währung aus dem Hut. Aber die Pläne, die dazu jetzt schon vorliegen und zu denen man auch schon lesen kann, dass die Währung eben Gold- und Rohstoffgedeckt sein soll, also nicht mehr so ein Fiat-Money, was die Banken aus dem Hut zaubern, das sind alles Entwicklungen, die hochinteressant sind und die wir hier in Deutschland und in Europa eigentlich verfolgen müssten, statt, wie es schon Merkel gesagt hat und wie es die jetzige Ampelregierung einmal sagt, da irgendwie dagegen zu halten. Wir müssen was dagegen tun. Nein, warum denn? Ja, und dass jetzt, wie gesagt, die neue brasilianische Chefin der BRICS-Bank eben auch dabei ist, sozusagen eine Alternative zum IWF aufzubauen. Ja, also zu dem Krediten für Entwicklungs- und für ärmere Länder eine Alternative zu bieten der Politik, die der IWF macht und sagt, ja, okay, du kriegst von uns 10 Milliarden, aber du musst auch deine Wasserwerke und Gaswerke privatisieren oder deine Eisenbahn oder irgendwas. Also dieser neoliberale Approach mit Krediten, diese Länder sozusagen zu, dass sie ihre Infrastruktur privatisieren, zu zwingen sie dazu, das wird die neue BRICS-Bank so nicht tun. Sie geht eben anders vor. Und diese Alternative, denke ich, die wird sich in den nächsten Jahren sehr erfolgreich entwickeln, weil die Länder auf der Welt ja nicht nur sehen, wie die USA, wenn es ihnen passt, mal einfach 300 Milliarden von Russland einfrieren, wie man das schön nennt, was ja nichts anderes ist als Diebstahl. Ja, wenn ich dein Geld einfriere, kommst du nicht mehr ran. Ja, und dass eben viele Länder auch sich dann anschließen. Ja, BRICS Plus, wie gesagt, 22 Bewerber sind ja schon da. Und es wäre mit Sicherheit auch mehr, noch mehr. Und es sind nicht irgendwelche Player, sondern es ist letztlich 75% der Weltbevölkerung. Und NATO und Co. Ja, wollen dagegen, die Amerikaner wollen ja am liebsten noch gegen China noch einen kleinen Krieg anzetteln. Also das ist alles völliger Irrsinn. Und dass jetzt mit BRICS und auf dieser ökonomischen Ebene etwas Neues entsteht, neue Währungen entstehen, neue Handelsabkommen, Kooperationen und so, das ist hochinteressant. Und wir hier im Westen, im alten Europa, wie ich immer sage, wir müssen jetzt, um den Amerikanern zu gefallen, einen eisernen Vorhang hochziehen und dürfen mit Russland und mit China und mit all diesen Ländern nicht mehr handeln. Das ist doch Wahnsinn. Also ich habe gerade gestern die Zahl gesehen, die deutschen Außenhandelsüberschüsse, ja, betrugen 2019 220 Milliarden Euro. Ja, also Deutschland hat sehr gut exportiert, relativ wenig importiert und hat 220 Milliarden Überschuss aus diesen Exportgeschäften. Was glaubst du, wie viel es im letzten Jahr waren? Es waren noch 80 Milliarden. Also um 2/3 ist unser Auslandsgeschäft oder unser Auslandsüberschuss gefallen. Und das wird ja nicht aufhören. Wir sind jetzt, was Exporte angeht, so auf der Höhe mit Irland. Ja, also und daran sieht man doch, wie fatal es ist, dass wir uns hier, die EU, abkoppeln, quasi vom Rest der Welt. Und der Rest der Welt, das ist nun mal BRICS Plus, ja. Und wenn wir da keine Kooperation hinkriegen, ja, sozusagen, was gebraucht wird. Ich habe gestern mit einer Kollegin geredet und die sind jetzt gerade am Basteln. Da gibt's demnächst auch ein erstes Manifest, ja. Europe beyond EU. Wie kann denn Europa mit BRICS zusammen arbeiten und zusammengeschlossen werden? Das sind Fragen, die jetzt interessant sind und nicht, wie wir den eisernen Vorhang weiter neu hochziehen. Und ich hoffe, dass irgendwer in der deutschen Politik da das sieht, was hier gerade passiert, dass wir wirklich in einem Froschteich rumquaken und strampeln und der Rest der Welt marschiert in eine Richtung, von der wir nur profitieren können, wenn wir mit aufspringen. Der Macron wollte ja schon gerne nach Südafrika zum Treffen fahren. Ja, den haben sie dann auch gleich ausgeladen. Putin fährt nicht hin, weil die Südafrikaner ihn sonst verhaften müssten wegen diesem idiotischen Strafantrag da in Den Haag. Deshalb macht er nur per Video mit. Also so hat man das jetzt irgendwie geregelt. Aber also, dass die EU ihr Süppchen kocht mit den USA und den Rest der Welt ignoriert, das ist fatal. Und von dieser Politik, finde ich, müssen wir dringend weg in Europa.
Ja, ich würde sagen, mit diesen Worten bedanke ich mich vielmals bei Ihnen beiden für diese sehr spannende weitere Folge und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.
Vielen Dank und bis bald.
Danke sehr. Einen schönen Sonntag.
Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat die weitere Folge hier gefallen. Und bis zum nächsten Mal hier bei Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.